Ich beginne jetzt nicht mit dem Thema Griechenland und der Eurozonenkrise, sondern springe nochmal in das Jahr 2007, 2008. Die meisten werden sich erinnern, dort begann die aktuelle Weltwirtschaftskrise mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA. Und diese Krise, die dort begonnen hat, sich zu entfalten, verläuft so wie ein Schwelbrand. Flackert mal hier und da auf, ist dann wieder weg und taucht dann wieder an der Oberfläche auf. In der Öffentlichkeit wird oft so getan, als ob diese aktuelle Krise in der Eurozone eigentlich wenig damit zu tun hat, was damals in den USA sozusagen seinen Anfang nahm. Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist in einer direkten Folge. Wie die genauen Zusammenhänge sind, dazu komme ich später nochmal. Diese Weltwirtschaftskrise, die sich begonnen hat zu entfalten, die fiel nicht vom Himmel, sondern der Kapitalismus hat ständig Krisen. Krisenhafte Entwicklungen sind ein Grundprinzip der kapitalistischen Ökonomie, gibt es immer wieder. Wie kommt es zu solchen Krisen? Nun, im Kapitalismus kommt es dann zu Krisen, wenn Kapital auf der einen Seite steht und die Profitabilität in der Realökonomie nicht mehr gewährleistet ist. Man hat also einen Haufen von fiktivem Kapital, man nennt es auch oft Blasen, die entstehen. Aber es gibt keinen tatsächlichen Gegenwert, der geschaffen wird. Das Kapital ist nicht profitabel. Und dann kommt es eben zu diesem Platzen der Blasen, zu diesen Abwertungs- oder Vernichtungsdynamiken. Das kann man ganz gut an der Blase sehen, die in den USA zunächst mal entstanden ist, beziehungsweise eigentlich eine globale Blase, aber das hat sich besonders in den USA erstmal niedergeschlagen. Und zwar die meisten erinnern sich sicherlich noch an das Platzen der New Economy Blase. Das war 2000, 2001. Man kann sehr genau sehen, dass weil die New Economy nicht mehr so profitabel war, dieses Kapital auf den Finanzmärkten dann rübergewandert ist in den Immobiliensektor. Und nach dem Platzen der New Economy Blase gab es eben diese Blasenentwicklung im Immobiliensektor und 2007, 2008 begann es dann sozusagen dort zu kriseln, begann das Ganze zu kollabieren, spitzte sich dann zu 2008 mit der Pleite der Lehman Bank. Dann wurde es zu einer globalen Bankenkrise, weil Banken sich untereinander keine Gelder mehr geliehen haben. Der sogenannte Interbankenmarkt war blockiert. Daraus erwuchs dann eine realwirtschaftliche Weltwirtschaftskrise. Die Antwort waren dann massive Konjunkturpakete, die aufgelegt wurden von Staaten, Rettungspakete für die Banken. Und so konnte die weitere Krisendynamik erstmal ein bisschen gebremst werden. Dann im Frühjahr 2010, der eine oder andere erinnert sich, da tauchte plötzlich Dubai in den Medien auf. Da haben viele schon gedacht, okay, da geht das sozusagen wieder los. Da gibt es den nächsten Anlass für eine neue Krisenphase. Das war aber nicht der Fall, sondern es war dann Griechenland, welches sozusagen diese neue Krisenphase ausgelöst hat. Und in der stecken wir gerade mittendrin und es wird sicherlich nicht die letzte Krisenphase sein, weil Krisen dazu da sind im Kapitalismus, dass eben tatsächlich Kapital entwertet wird. Nur wenn genügend Kapital entwertet worden ist, ist der Rest, der übrig bleibt, wieder profitabel. So. Und das heißt, dass es noch eine relativ lange Zeit dauern wird, bis dieser Entwertungsprozess zu seinem Ende gekommen ist. Die Frage ist bei solchen Entwertungsprozessen, wer zahlt die Kosten? Das ist sozusagen der Verteilungskampf, der dann in so einem Krisenzyklus stattfindet. Genau, ich hatte darauf verwiesen, dass Krisen in der kapitalistischen Ökonomie ganz normal sind. Und zum einen, wie jetzt diese Krisendynamik sich mit der New Economy Blase, Immobilienboom entwickelt hat. Es macht aber Sinn, noch mal ein bisschen mehr zurückzuschauen in die 70er Jahre. Weil diese Blasen, die jetzt eben kriseln, haben sich eigentlich seit Anfang der 70er Jahre begonnen aufzubauen. Was passierte in den 70er Jahren? Im Wesentlichen Ende der 70er Jahren. Es setzte sich nach und nach eine politische Ideologie durch des Neoliberalismus. Die Folge waren Politikkonzepte, die insbesondere darauf zielten, Löhne zurück, also Lohnerhöhungen zu blockieren, nicht mehr so hoch ausfallen zu lassen, Gewerkschaften zurückzudrängen und Sozialstaatlichkeit abzubauen. Und die Folge dieser Politik war tatsächlich, dass in den Industrieländern des Nordens Löhne nicht mehr so schnell stiegen, ab Ende der 70er Jahre im Durchschnitt, beziehungsweise stagnierten und insbesondere auch in den letzten 15 Jahren die Durchschnittslöhne zurückgegangen sind. Die Folge davon war, dass auf der einen Seite eben Löhne zurückgegangen sind, Sozialstaatlichkeit abgebaut wurde und auf der anderen Seite konnte Reichtum sich auf der anderen Seite immer mehr konzentrieren, weil die Profitabilität der Unternehmen weiter gewährleistet war. Und es gab also einen permanenten Umverteilungsprozess von arm zu reich seit ungefähr 30, 35 Jahren, entsprechende Konzentration von Reichtum, und Finanzblasen entstehen eben dann, wenn man etwas hineinbläst, also Reichtum eben, Finanzkapital. Das ist sozusagen der wesentliche Faktor für diese Krisendynamik. Das ist ein Umverteilungsproblem, ein Reichtumsproblem. Wenn es diese Anhäufung von Reichtum nicht gäbe, gäbe es nicht diese entsprechende Krisendynamik. Und das alles wurde erleichtert, und das ist der zweite wesentliche Faktor, durch die Liberalisierung der Finanzmärkte, durch die Deregulierung der Finanzmärkte, also dass ständig neue Finanzprodukte geschaffen wurden, mit denen gehandelt werden konnte, dass ein System von Steueroasen weltweit entstand und so weiter und so fort. Ein Beispiel nur für so ein wichtiges Finanzprodukt, welches jetzt auch in dieser Krise eine große Rolle gespielt hat, das war eben diese Verbriefung von Immobilienkrediten. Die einen oder anderen mögen sich erinnern, insbesondere in den USA praktiziert und sehr viele davon dann nach Deutschland verkauft. Das heißt, man leiht an Leute Geld, um sich Häuser zu bauen, vergibt Kredite, aber zum Beispiel auch, um Autos zu kaufen oder um das Studium zu finanzieren. Diese Kredite packt man in Pakete hinein und diese Pakete behält man nicht in der eigenen Bilanz und verkauft sie global. Und deutsche Käufer zum Beispiel waren auch sind da groß eingestiegen in diesen Markt. Diese Risikopakete, weil man letztendlich gar nicht mehr wusste, was da drin steckte, zu kaufen. Und das war durchaus hochprofitabel. Das ist so ein Beispiel dafür, welche Finanzprodukte neu entstanden sind. Interessanterweise, wie eigentlich die meisten Finanzmarktderegulierungsschritte in Deutschland wurden unter Rot-Grün unternommen. Also Stichwort Finanzplatz Deutschland unter Hans Eichel. Das war derjenige, der diese Liberalisierung vorangetrieben hat und auch diese Verbriefung zum Beispiel gefördert hat und es zugelassen hat. Ja, das ist sozusagen zur Grundstruktur dieser Krisendynamik, in der wir drinstecken. 2010, im Frühjahr, begann es dann, sich in Griechenland zuzuspitzen. Griechenland veröffentlichte korrigierte Haushaltszahlen. Es wurde gesagt, dass das unbekannt sei. Ich bin der Überzeugung, dass eigentlich die meisten Akteure relativ genau wussten, wie diese griechischen Haushaltszahlen aussehen. Wie auch immer, es wurde zumindest zum Anlass genommen, gegen Griechenland zu spekulieren, was die Zinsen hochgetrieben hat. Und genau diese Dynamik breitet sich jetzt immer weiter aus, hat Spanien getroffen, Portugal, Irland und so weiter und so fort. Jetzt habe ich also einen Herdentrieb der Finanzmarktakteure, die Staatsanleihen als immer risikoreicher bewertet haben. Und das treibt eben die Zinsen und macht es eben Staaten, also es macht es für Staaten schwieriger oder unmöglich, sich zu refinanzieren. Warum Griechenland? Das hat zwei Gründe, warum es dort begann. Und zwar erstmal ein allgemeiner Grund, der auch auf andere Staaten zutrifft, aber im Gegensatz zu der Behauptung, die immer kolportiert wird in vielen Medien, dass Griechenland nicht solide gewirtschaftet hätte und so weiter und so fort, war es so, dass diese Weltwirtschaftskrise die Staatsverschuldung massiv nach oben getrieben hat. Nämlich dadurch, dass es erstmal Steuerausfälle gab durch den ökonomischen Einbruch dann 2009, 2010. Zum Zweiten wurden Konjunkturpakete aufgelegt. Zum Dritten wurden Banken gerettet. Also der unmittelbare Anlass für dieses Explodieren der Verschuldung in Griechenland war zunächst mal die Krise an sich. Der zweite Punkt ist, dass die Eurozone, so wie sie existiert, eine Fehlkonstruktion ist. in dem Sinne, als dass so ein gemeinsamer Währungsraum geschaffen wurde, 2001, genau, ein gemeinsamer Währungsraum geschaffen wurde und in diesen Währungsraum Ökonomien hineingepackt wurden mit einer ganz unterschiedlichen Struktur und damit auch einer ganz unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man auf ein Spielfeld, also mit einer gemeinsamen Währung oder zum Beispiel auf ein Fußballfeld, zwei Mannschaften stellt, die einen haben Fußballschuhe, die anderen nicht, dann kann man sich ausmalen, dass nach relativ kurzer Zeit, also nach einer Viertelstunde, die eine Mannschaft blutige Füße hat oder nach 10 Jahren die Missverhältnisse in so einem Währungsraum sich zuspitzen. Wie sieht diese Zuspitzung aus? Die Zuspitzung sieht so aus, dass die starken, sehr wettbewerbsfähigen Ökonomien die anderen Ökonomien niederkonkurrieren. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die starken Ökonomien mehr exportieren in die schwächeren Ökonomien, als die schwächeren in die stärkeren wiederum exportieren können. Also die einen, die sind sozusagen Importländer, die anderen sind Exportländer. Das heißt, man hat Länder, die Exportüberschüsse haben, weil sehr, sehr viel verkauft wird. Und Deutschland, das möchte zumindest immer die Regierung, soll Exportweltmeister sein, also hohe Überschüsse erzeugen, während die anderen Länder in eine Defizitposition hineingedrückt werden. Das sind kommunizierende Röhren. Wenn die einen Überschüsse haben, müssen die anderen Defizite haben. Interessanterweise verstehen das deutsche Ökonomen nicht. In fast allen Ländern versteht das die ökonomische Zunft, dass das eben kommunizierende Röhren sind, dass nur Überschüsse entstehen können, wenn die anderen Defizite machen. Es sei denn, man beginnt mit dem Mond oder mit dem Mars zu handeln. Dann könnten sozusagen alle Länder Überschüsse erzeugen, aber das funktioniert noch nicht, weil da niemand irgendetwas abnimmt. Dann müsste also der Mond Defizite haben. Und diese Politik der Ungleichgewichte in der Eurozone hat sich immer mehr verschärft und zugespitzt. Und Länder wie in Griechenland, Portugal, Spanien, die wurden in eine Defizitposition sozusagen hineingedrückt, weil man, als man die Eurozone eben geschaffen hat, darauf verzichtet hat, dass man es mit unterschiedlich starken Ökonomien zu tun hat. Da hätte man Ausgleichsmechanismen schaffen müssen. Das war aber politisch nicht gewollt, dass so etwas passiert. Wer ist nun in so einer Situation verantwortlich für diese Dynamik? Nun, die deutsche Regierung, viele andere Regierungen, die Medien, die zeigen immer auf Griechenland und sagen, naja, ihr seid halt schuld an diesen Defiziten. Das ist ja aber nicht der Fall, sondern es sind kommunizierende Röhren, die hier am Werke sind. Und wenn man sich nochmal ganz genau anguckt, wie ursprünglich die Vereinbarungen waren, dann war es so, dass als diese Währungszone geschaffen wurde, gesagt wurde, man möchte in diesem Währungsraum haben eine Zielinflation von 2%. Was bedeutet das, eine Zielinflation von 2% zu haben? Inflation bildet immer die Kosten ab in einer Volkswirtschaft. Der wichtigste Kostenfaktor sind die Löhne. Die meisten Ökonomien in dieser Zone haben sich daran gehalten, an dieses 2% Inflationsziel. Interessanterweise sind die Deutschen am allermeisten abgewichen davon. Und zwar haben sie es einfach mal unterboten. Nämlich haben in den letzten 10 Jahren im Wesentlichen Inflation gehabt von ungefähr 1%. So. Weil die Löhne in der Bundesrepublik am wenigsten gestiegen sind. Stichwort Agenda 2010, Leiharbeit, Hartz IV, prekärer Beschäftigungssektor. All diese ganzen Dinge, die unter Rot-Grün ins Werk gesetzt wurden, hatten das Ziel letztendlich, die deutsche Ökonomie immer exportstärker zu machen, auf Kosten der Defizitländer. Und letztendlich haben sie sich damit auch gar nicht an diese Zielvereinbarung gehalten. So, während in den anderen Ländern eben die Löhne schneller gestiegen sind. Wenn man sich jetzt nochmal die deutsche Exportrolle genau anschaut, ist es sehr interessant, dass durch diese Exportorientierung, durch diese Exportüberschüsse auf der einen Seite quasi Arbeitslosigkeit und Armut in die Länder in Südeuropa hinein exportiert wird, weil sie eben niederkonkurriert werden. Aber auch in Deutschland entsteht Armut dadurch, dass eben diese Exporterfolge nur über Lohndrückerei überhaupt ins Werk gesetzt werden können. So, das sind die strukturellen Grundlagen für diese Krisendynamik, in der wir stecken. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendwelche Staatshaushalte nicht in Ordnung waren oder was auch immer. Wenn man nochmal genau auf die Zahlen guckt, zum Beispiel im Fall von Griechenland, der Staatsanteil am Bruttoinlandsprodukt in Griechenland beträgt 44%, in Deutschland ist es 42%. Das ist kaum ein Unterschied. Aber es wird immer gesagt, der griechische Staatssektor ist ja aufgebläht. Also wenn man auf die Zahlen guckt, kann man das nicht feststellen. Was stimmt ist, dass der griechische Staatssektor relativ viele Beschäftigte hat. Aber wenn man sich die Löhne anguckt, dieser vielen Beschäftigten, dann bekommen die meisten den öffentlichen Mindestlohn von 750 Euro im Monat. Das heißt, bei so einem Lohn kann man natürlich viele Beschäftigte haben, aber der Staatssektor insgesamt ist überhaupt nicht aufgebläht, obwohl das immer behauptet wird. So, was passiert jetzt in dieser Situation? In der die Zinsen stiegen der Länder, in Südeuropa, aber inzwischen ja eben auch Frankreich und so weiter und so fort, wurden sogenannte Rettungspakete aufgelegt, weil klar, wenn die Zinsen zu hoch sind, kann ein Staat sich entweder nicht mehr refinanzieren oder es ist sogar so, dass Käufer gar keine Staatsanleihen mehr kaufen. Und deshalb wurden diese Rettungspakete aufgelegt, Griechenland 1, Griechenland 2. Es wurde dieser EFSF gegründet, dieser europäische Rettungsfonds, der Mittel bereitgestellt hat für Portugal und Irland. Und das Ganze wurde verbunden mit einer drakonischen Kürzungspolitik, Sozialkürzungspolitik in den entsprechenden Ländern. Und zwar ist es ja eigentlich widersinnig, wenn man auf der einen Seite sagt, die Staaten sollen ihre Schulden bezahlen und auf der anderen Seite sagt, sie sollen Ausgaben kürzen. Weil wenn Staaten Ausgaben kürzen, kommen diese Ökonomien in eine Rezession hinein. Griechenland hat zum Beispiel einen Verlust gehabt vom Bruttosozialprodukt um 12% seit Beginn der Krise. Und in einer Situation ist es natürlich völlig unmöglich, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Eigentlich, wenn man wollen würde, dass diese Staaten tatsächlich die Schulden zurückbezahlen, würde man versuchen, eine Wachstumspolitik anzuschieben und keine Kürzungspolitik. Aber genau das Gegenteil wird gemacht. Warum eigentlich? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Diese Kürzungspolitik hat überhaupt nichts mit dieser Schuldenfrage zu tun. Es wird nur behauptet, um die Machtverhältnisse in diesen Ländern und in der Europäischen Union insgesamt neu zu strukturieren. Und das bedeutet im Kern, dass man gegen die Gewerkschaften agiert, dass man Lohnkürzungen macht und massiv Sozialkürzungen. In Griechenland ist es zum Beispiel so, dass eine Krankenschwester, die Vollzeit beschäftigt ist, bisher 1.100 Euro netto verdient hat und beim ersten Lohnschnitt wurden 300 Euro abgezogen und es steht im Januar ein nächster bevor, da werden nochmal 100 Euro abgezogen bei einem Lebensstandard oder bei Lebenshaltungskosten, die ungefähr mit den hiesigen vergleichbar sind. Und so ist es bei ganz vielen Angestellten. Und das ist das zentrale Ziel, die Machtverhältnisse umzustrukturieren, zurückzudrängen, soziale Ansprüche zurückzudrängen an den Sozialstaat und die Löhne in Schach zu halten, um diese Umverteilungspolitik, die es letztendlich seit Anfang der 70er Jahre gibt, weiter fortführen zu können. Um sozusagen noch mehr Profit rauszuziehen aus der Realwirtschaft, um dieses überschüssige, fiktive Vermögen profitabel zu halten, was es aber eigentlich gar nicht ist. Und das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man das verknüpft, gerade von Deutschland aus, mit so einem, letztendlich rassistischen Diskurs, dass eben die Leute in Südeuropa irgendwie zu faul sind oder was auch immer. So kann man das rechtfertigen. Merkel zum Beispiel hat ja auch gesagt, dass die Leute in Griechenland zu viel Urlaub machen. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man sich Urlaubstage anguckt, dann sind die wesentlich weniger als in Deutschland. Aber mit so einem Diskurs, mit solchen rassistischen Stereotypen, wird natürlich Politik gemacht. und sozusagen verdeckt, dass diese Kürzungspolitik überhaupt nichts zu tun hat mit dieser ganzen Schuldengeschichte, weil es völlig widersinnig ist, eigentlich so zu handeln. Interessant bei diesem Fokus auf die öffentlichen Schulden ist ja auch, dass dazu nie gesagt wird, dass wenn irgendwo Schulden sind, öffentliche, auch irgendwo private Vermögen sind. So. Sonst wird so getan, als ob diese öffentlichen Schulden irgendwie entstanden sind, ohne das wirklich zu reflektieren, diese privaten Vermögen, die man natürlich heranziehen könnte, um diese öffentlichen Schulden dann auch in den Griff zu kriegen, zum Beispiel über Steuern. Und insgesamt ist es sehr, sehr erstaunlich, dass so getan wird, als ob es objektiv bei Staaten eine gewisse Überschuldungsgrenze gäbe. Wenn man sich die Zeitungen anguckt, dann kursieren immer so Zahlen. Deutschland ist 80% des BIP verschuldet. In Griechenland ist es zurzeit 140, wenn ich mich nicht täusche. Da wird gesagt, das ist sehr, sehr viel. Das mag alles sein. Wenn man sich zum Beispiel Japan anguckt, Japan hat eine öffentliche Verschuldung von 230% des Bruttoinlandsproduktes. Wesentlich mehr als Griechenland. Ist es ein Problem für die Finanzmärkte? Offensichtlich nicht. Weil es gibt kaum Schuldentitel, die niedrigere Zinsen haben als die japanischen. Warum? Weil die japanische Volkswirtschaft sehr vermögend ist und sozusagen im Notfall könnte die japanische Regierung einfach über Steuern die Vermögenstitel oder Vermögen sich an Land ziehen und die Schulden abtragen. Vor allen Dingen aber ist es so, dass Japan im Wesentlichen in Yen verschuldet ist, und das ist die eigene Währung, während durch diese Konstruktion der Eurozone Griechenland keine eigene Währung mehr hat, sondern sozusagen eine Fremdwährung, weil die Europäische Zentralbank ist eben für alle Länder zuständig. Und die japanische Nationalbank kann einfach Geld im Prinzip drucken, um diese Schulden dann abzubezahlen. Und das genau kann Griechenland nicht. Andere Staaten machen das aber ständig, wie zum Beispiel auch Großbritannien. Großbritannien ist auch enorm verschuldet, aber es ist sozusagen für die Finanzmärkte erstmal nicht so ein Problem. Also es wird sicherlich irgendwann ein Problem werden, weil die Realwirtschaft sich in einer Rezessionsdynamik befindet. Aber sozusagen von der Warte aus kein unmittelbares Problem, weil eben neue Gelder gedruckt werden können. Also diese Fehlkonstruktion Eurozone ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und interessant ist auch, dass immer auf die öffentlichen Schulden geguckt wird, aber nie auf die privaten Schulden. Also wenn man zum Beispiel die privaten Schulden sich anschauen würde oder die privaten Schulden sich anschauen würde oder zum Beispiel die Gesamtverschuldung von Staaten. Bei den Niederlanden ist es so, die sind 86% verschuldet insgesamt. Eine gigantische Zahl, aber in der dominanten Ideologie ist es so, private Schulden sind irgendwie gut, so, weil die sind ja privat und öffentliche Schulden sind irgendwie böse. Das sind also ganz interessante Brillen, die die Leute aufsetzen, insbesondere die deutschen Ökonomen, um damit entsprechende Politik zu machen. An dieser Stelle erstmal ein kurzer Schnitt, was diese Schuldengeschichte angeht. Mir ist es noch wichtig, wenn man sich diese Krisendynamik anschaut, zu schauen, was passiert eigentlich mit der Demokratie in so einer Krise. Man erinnere sich, es gab mal eine Weltwirtschaftskrise 1929 und folgende Jahre, da war das für demokratische Politik durchaus schwierig und kompliziert. Interessant ist, dass in dieser Krise man sehen kann, dass die strukturelle Macht der Finanzmärkte noch weiter zugenommen hat. Also nicht abgenommen, sondern zugenommen. Warum? Weil sie nicht direkt, aber indirekt durch diese ganzen Rettungspakete quasi Zugriff bekommen auf das Steuersäckel, weil die öffentliche Hand für die Banken haftet. Weil ja gesagt wird, dass viele Banken systemrelevant sind und weil sie so groß sind, ist das tatsächlich auch der Fall. Interessant ist aber, dass seit Ausbruch der Krise in Deutschland zumindest, aber das gilt für die meisten anderen Länder auch, die Konzentration am Bankensektor weiter zugenommen hat, mit dem Segen insbesondere natürlich von Peer Steinbrück, also Fusion von Postbank, Deutsche Bank, Commerz, Dresdner, obwohl diskutiert wurde, die Banken sind so groß, dass sie die Gesellschaften bedrohen und erpressen können, wurde die Konzentration im Sektor weiter befördert. Und kürzlich beim G20-Gipfel in Cannes, da wurde 29 Großbanken auch tatsächlich bescheinigt offiziell, dass sie systemrelevant seien. Da hat sich insbesondere Ackermann dafür bedankt, weil das ja bedeutet, dass die Regierungen diese Banken nie fallen lassen werden. Und dann denken Anleger natürlich, toll, da lege ich mein Geld an und die großen Banken können sich noch günstiger refinanzieren und entsprechend weiter wachsen. So, was diese großen Banken eben können, ist in so einer Situation wie in einer Krise den Ausnahmezustand ausrufen, weil sie eben sagen, okay, ihr müsst uns retten, sonst kollabiert das ganze System. Und Ausnahmezustand bedeutet, dass sich die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft verschieben. Also wenn man sich das genau anguckt in dieser Krise, haben sich die Machtverhältnisse verschoben, und zwar von den Legislativen, also von den Parlamenten, hin zu den Regierungen, die in enormer Geschwindigkeit handeln müssen. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, auch innerhalb der Regierungen, weg von allen anderen Ministerien hin zum Finanzministerium und teilweise auch zu neuen Sonderbehörden, also wie zum Beispiel dem SOFIN, dem Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, der 2008 aus der Taufe gehoben wurde, kurz nachdem Lehman kollabiert ist. Und es hat auch eine weitere Machtverschiebung gegeben, weg vom nationalen Terrain hin auf die transnationale Ebene. Und zwar werden entscheidende Absprachen, was diese Dinge angeht, auf europäischer Ebene gemacht. Es werden auch neue Institutionen gegründet, wie zum Beispiel diesen Rettungsfonds EFSF, den ich schon erwähnt habe, der in Luxemburg sitzt. Das ist dieser Fonds, über den die letzten Monate viel diskutiert wurde. Der Bundestag musste auch mehrmals die Aufstockung dieses Fonds durchstimmen. Und da und in diesem Prozess findet also eine Transnationalisierung von Macht statt. Und nicht nur das, es findet auch eine Informalisierung von Macht statt. Und zwar die wesentlichen Absprachen, die zurzeit getroffen werden auf europäischer Ebene, finden nicht mehr in den etablierten EU-Institutionen statt, also Zusammenspiel zwischen Parlament, Kommission und Rat, sondern in informellen Gruppen, wie zum Beispiel der Frankfurt-Gruppe, der sogenannten. Das ist eine Gruppe von 8 Personen, Merkel, Sarkozy, Barroso für die EU-Kommission, Rompuy für den EU-Rat, dann ist es Juncker für die Eurozonengruppe, Lagarde für den Internationalen Währungsfonds. So, wer fehlt denn da eigentlich noch? EZB, danke schön, genau, der EZB-Chef. Und dann die 8. Person, na, fällt mir gerade nicht ein. Entweder in dieser Eurozone, in dieser Frankfurt-Gruppe oder in informellen Absprachen unmittelbar zwischen Sarkozy und Merkel. Also neben dieser Transnationalisierung gibt es diese Informalisierung und dazu gehört auch, dass der Internationale Währungsfonds, der ja keine europäische Institution ist, sondern in Washington sitzt, plötzlich Teil des europäischen Institutionengefüges geworden ist. Und Lagarde sitzt eben bei wesentlichen Absprachen mit am Tisch. Was beeindruckend ist, dass es plötzlich eine neue europäische Institution gibt, die eigentlich gar nicht zu Europa gehört. Und was stattfindet, ist eine Hierarchisierung innerhalb der Europäischen Union. Denn der entscheidende Akteur, der dominante Akteur, das ist die Bundesregierung. Die pusht die wesentlichen Entscheidungen und hat auch bisher meistens das durchgesetzt, was sie tun wollte, während ab und zu Frankreich eingebunden wird, Italien eingebunden wird, einzelne Institutionen eingebunden werden, aber ein großer Teil der europäischen Länder eigentlich keine Rolle spielt und es sogar so ist, dass einige europäische Länder keine wirklichen Demokratien mehr im formalen Sinne sind, sondern zu Protektoraten geworden sind. Das gilt also insbesondere für Griechenland, Portugal und Irland. Die werden nämlich im Wesentlichen von der Troika regiert, dieser Gruppe aus EZB, dem Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission. Mit ihren Memoranden, diesen Kürzungsprogrammen, steuern sie im Wesentlichen diese Politik. Und was hier stattfindet, ist eben ein Aushöhlen von Demokratie in dem Sinne, dass zwar die demokratischen Institutionen formell weiter funktionieren, aber diese Staaten keine Souveränität mehr haben. Ein ganz interessanter Prozess, der dort stattfindet. Und deshalb würde ich sagen, kann man auch davon sprechen, dass eine autoritäre Entwicklung stattfindet in dieser Krise und Demokratie ganz massiv unter Druck gerät. Klar, dieser Aspekt der Informalisierung von Politik, der spielt ja sicherlich mit eine wichtige Rolle von dieser autoritären Tendenz. Um das nochmal zu verdeutlichen, was das bedeutet für die Sozialsysteme, diese Entwicklung hin zu dieser autoritären Form von Staatlichkeit und Politik, während also im Süden Europas plus Irland insbesondere die Troika aktiv ist und da Sozialkürzungsprogramme, Privatisierungsprojekte durchsetzt, gibt es neue Vereinbarungen auf europäischer Ebene, die das Ganze für die Eurozone und für die EU Schritt für Schritt auch implementieren sollen. Und zwar zum einen gibt es seit ungefähr anderthalb Jahren das sogenannte europäische Semester. Das bedeutet, dass bevor die nationalen Haushalte, die von den Regierungen ausgearbeitet werden, in die Parlamente kommen, sie erstmal in Brüssel vorgelegt werden müssen. Und da wird über diese Haushalte drüber geguckt und natürlich gesagt, okay, so und so sollen sie strukturiert werden. Ganz interessant, wenn man sich erinnert an den Geschichtsunterricht 19. Jahrhundert, dann gab es ja im Wesentlichen zwei Auseinandersetzungen punkto Demokratie. Nämlich zum einen, wer hat das Budgetrecht, König oder Parlament? So, der Kampf ging eben darum, dass das Parlament das Budgetrecht bekommt und natürlich die Frage, wer darf eigentlich wählen? Aber dieses Budgetrecht war ein ganz wichtiger Teil und das wird gerade neutral gesagt verändert oder es wird sozusagen gekippt, kann man das vielleicht auch nennen. So, zusätzlich gibt es seit einiger Zeit den sogenannten Euro-Plus-Pakt. Das ist ein Maßnahmenpaket für die Eurozone. Dadurch soll die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Und das bedeutet insbesondere Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als zweiter Punkt ist eine sogenannte produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Das heißt, dass in Lohnverhandlungen Inflationsausgleich nicht mehr vorkommen soll. Zum Dritten sollen Flächentarifverträge nach und nach zurückgedrängt werden zugunsten Vereinbarungen nur noch auf betrieblicher Ebene. Und es soll eine Koppelung geben von Renteneintritt und Lebenserwartung. Also letztendlich immer weiteres Hinausschieben des Renteneintrittsalters. Das steht alles in diesem Euro-Plus-Pakt. Das ist eine informelle Vereinbarung der Regierungen der Eurozone. Das kann natürlich nicht von heute auf morgen durchgesetzt werden, anders als in den Ländern, die von der Troika sozusagen regiert werden, sondern soll Schritt für Schritt durchgesetzt werden. Und damit ist es noch nicht genug, weil es gibt ja neben der Eurozone noch die EU und da gibt es das sogenannte Six-Pack, was vorgelegt wurde, eine Verschärfung des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspaktes, der schon 10 Jahre alt ist. Und da steht zum Beispiel drin, dass es Sanktionen geben soll, auch quasi automatische gegen die Defizitländer. Was, wenn man das sich in Erinnerung ruft, was ich vorhin gesagt habe, völliger Wahnsinn ist, weil Sanktionen im Wesentlichen so aussehen, dass diese Staaten Geld bezahlen an die EU-Kommission. Wenn aber diese Staaten, wie zum Beispiel Griechenland, sowieso die Schulden nicht bezahlen könnten, in einer Rezession sind, dauernd Kürzungen machen, wie können sie dann sozusagen noch Strafzahlungen leisten? Welches Ziel wird damit verfolgt? Sehr seltsam, aber das steht da drin. Generell soll ein System aufgebaut werden, welches sich genau anschaut, wie sind eigentlich die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone und in der EU. Das ist im Prinzip eine gute Idee. Nur hier ist es auch so, dass die Kommission sich nur die Defizitländer anschauen soll und gar nicht die Überschussländer, die aber ja mindestens genauso viel, wenn nicht verantwortlicher dafür sind, für diese Ungleichgewichtsdynamik. So, das reicht noch nicht, natürlich nicht, weil das Ziel insbesondere der deutschen Regierung, aber auch einiger anderer europäischen Regierungen ist, die Budgethoheit der Parlamente ganz massiv zu unterminieren. Es soll eine sogenannte Fiskalunion gegründet werden, was bedeutet, dass zentrale Haushaltsentscheidungen eben nicht mehr von den Legislativen in den Nationalstaaten gefällt werden sollen, sondern eben auf europäischer Ebene. Am 9.12. findet ein EU-Gipfel statt und da werden neue Pläne auf den Tisch gelegt. Und da geht es wirklich um die Wurst, würde ich mal sagen, aus einer demokratischen Perspektive, was da genau eigentlich passiert. Um das jetzt nochmal sozusagen zusammenzubinden, dieses Demokratiethema. Es gibt einen sehr spannenden Begriff, den ein kluger Politikwissenschaftler erfunden hat, namens Colin Crouch. Und der spricht von der sogenannten Postdemokratie. Also einer Staatsform, in der demokratische Institutionen weiter existieren und auch die bürgerlichen Rechte gewährleistet sind, aber wo der eigentliche Gehalt von demokratischer Politik nicht mehr stattfindet, demokratische Mitbestimmung ins Leere läuft, sozusagen. Und ich finde, dieser Begriff beschreibt ganz gut diese Dynamik und diese Phase, in die sich Politik gerade entwickelt. Weil wenn die Legislativen nicht mehr über die Haushalte entscheiden, dann ist es tatsächlich Postdemokratie. Weil warum braucht man die denn eigentlich noch? So. An dieser Stelle der letzte Schnitt. Ich würde da ganz gern noch ein paar Stichworte bringen zum Thema, was sind eigentlich Alternativen in dieser Situation? Wo kann man eigentlich, was müsste eigentlich anders gemacht werden? Wo wäre zu intervenieren? Zunächst mal ist es so, in dieser Krisensituation ist die Bundesregierung erpicht darauf, dass die Europäische Zentralbank genau das nicht macht, was alle anderen Zentralbanken tun, nämlich Staatsfinanzierung zu betreiben. Die Europäische Zentralbank könnte von einer auf die andere Minute diese ganze Zinstreiberei und Spekulation gegen Staaten bezüglich Schulden stoppen, indem die EZB sagen würde, wir kaufen unlimitiert Staatsschulden auf. Das könnte sie von einer auf die andere Minute sagen, dann würde das plötzlich alles aufhören. Das will aber die Bundesregierung nicht. Sie will eben dieses Druckpotenzial, was die privaten Kapitalmärkte haben auf Staaten, auf Haushalte, ausnutzen, so, um die Machtverhältnisse zu restrukturieren in der EU. Das ist ja interessant, weil wie funktioniert eigentlich dieses Druckpotenzial? Es funktioniert ja so, dass die Banken nicht einfach Geld zaubern, welches sie an Staaten verleihen, sondern interessanterweise gehen Banken zunächst mal zur Europäischen Zentralbank und bekommen da für sehr, sehr niedrige Zinsen, kriegen sie Geld. Und dieses Geld verleihen sie dann an die Staaten. Also das ist eine permanente Subventionierung der Investoren, der Banken, die da stattfindet. Man könnte das ja einfach so regeln, Staatsfinanzierung, dass die EZB quasi direkt oder über eine öffentliche Anstalt, die man dazwischen schaltet, Staaten finanzieren kann. Dann würde dieses ganze Spektakel, dem würde relativ schnell, würde ja von einem auf den anderen Tag die Grundlage entzogen. Aber dadurch, dass man eben über die privaten Kapitalmärkte geht, gibt es eben diese Dynamiken. Und das könnte man eben ändern. Die Bundesregierung will es nicht. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Wenn man das einmal hätte, dass also die EZB wirklich massiv Staatsschulden aufkaufen könnte, dann könnte man zum Beispiel auch in Ländern wie Griechenland, aber auch zum Beispiel Irland, einen Schuldenschnitt tatsächlich in erheblichem Maße durchführen, ohne dass es Ansteckungsgefahr gäbe. Also dass weiter gegen andere Länder spekuliert wird. Und das wäre sehr wichtig, dass es einen deutlichen Schuldenerlass gibt. Gerade auch, wenn man sich anschaut, wie in vielen Ländern eigentlich diese Schulden entstanden sind. Es gibt zum Beispiel dieses Konzept der illegitimen Schulden. Das bedeutet, wenn eben öffentliche Institutionen Mittel aufgenommen haben für Zwecke, die der Bevölkerung im Wesentlichen nicht nutzen. Griechenland, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, hat mehr Leopardpanzer als die Bundeswehr. Warum? Wenn man da ganz genau nachschaut, dann wird man, glaube ich, relativ schnell darauf stoßen, dass Korruption da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Gerichtsnotorisch, das betrifft jetzt nicht die Panzer, sondern andere Infrastrukturmaßnahmen, ist ja, dass Siemens in den letzten 10 Jahren irgendwas zwischen 80 und 100 Millionen an Schmiermittel in Griechenland investiert hat, in Anführungszeichen, um im Bereich U-Bahn-Bau, Olympische Spiele und so weiter und so fort an Aufträge zu kommen. Die griechischen sozialen Bewegungen fordern deshalb einen sogenannten Schuldenaudit, wo also nochmal ganz genau geguckt wird, wofür sind eigentlich diese Gelder geflossen und haben die eine legitime Grundlage oder eben auch nicht. Da würde man bestimmt auf eine ganze Menge von Dingen stoßen und in Spanien, Portugal würde man sicherlich ähnliche Dinge finden können. Was man jenseits dieser Staatsfinanzierung ändern müsste, wäre, dass man dieses Erpressungspotenzial, welches die Banken gegenüber den Gesellschaften haben, dadurch vermindert, dass man die Banken zerlegt, dass man sie schrumpft. So wie das auch punktuell seit der Krise bei einigen Banken gemacht wurde. Zum Beispiel die Dexia Bank, diese französisch-belgische Bank, die wurde in die öffentliche Hand genommen und hat sie zerlegt, hat einige Teile in die Insolvenz gegeben. Und wenn man, weil man letztendlich nur aus dieser Krisendynamik herauskommt, wenn man tatsächlich dieses fiktive Kapital in diese Insolvenz hineinbringt und wenn man diese großen Akteure zerlegt, das ist natürlich ein unglaublicher Machtkonflikt. Ackermann und Co. werden sich das eigentlich nicht bieten lassen, aber letztendlich käme man nicht darum herum, dass es im Prinzip möglich ist, das ist klar. Aber es ist machtpolitisch sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Was zudem notwendig wäre, dass man dieses Verteilungsproblem löst, welches sich insbesondere seit Beginn der 70er Jahre zugespitzt hat. Man bräuchte eine massive Umverteilung von oben nach unten. Man bräuchte dazu auch höhere Lohnforderungen, insbesondere in Deutschland, wo die Durchschnittslöhne eben gesunken sind. Sogar neben Lohnerhöhungen wären Vermögensabgaben wären so Instrumente, um dahin zu kommen, und generell Steuererhöhungen. Der Grüne Parteitag, der war ja letztens in Kiel, da wurde beschlossen, dass die Grünen, falls sie irgendwann mal in die Bundesregierung kommen, in die nächste den Spitzensteuersatz auf 49% erhöhen, von 43, glaube ich. Was interessanterweise nochmal 4 Prozentpunkte unter dem Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl. Also da kann man sich nochmal vor Augen führen, was seitdem eigentlich passiert ist an Steuersenkungen und neoliberaler Umstrukturierung, weil unter Helmut Kohl, das war ja kein sozialökologisches Paradies, aber trotzdem hatte man eben einen Spitzensteuersatz auf Einkommen von 53%. Und wenn man sich die Erfahrungen anschaut, die Lernerfahrungen nach der Weltwirtschaftskrise 1929-33, dann war es eine der ersten Maßnahmen, die Roosevelt gemacht hat, in den 30er Jahren einen Spitzensteuersatz auf 65% hochzuziehen. Und der wurde dann noch weiter angehoben bis auf 91% in den 50er und 60er Jahren in den USA. Und die USA waren kein sozialistischer Staat in den 50er und 60er Jahren, aber trotzdem gab es einen Spitzensteuersatz von 91%, weil man die Krisenursachen verstanden hatte, dass es nämlich ein Verteilungsproblem ist. Und davon sind wir in der Bundesrepublik noch sehr, sehr weit entfernt, am allerweitesten, was die deutschen Ökonomen angeht, die das alles gar nicht wissen wollen, in Klammern. So, zudem bräuchte man auf europäischer Ebene eine koordinierte Wirtschafts- und Sozialpolitik, weil wenn man tatsächlich die Eurozone weiterhaben möchte, dann muss man eben Lohnentwicklung koordinieren, zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn, der entsprechend gestaffelt steigt und diese Wettbewerbsunterschiede sozusagen abmildert, abbremst. Und das würde keinen Mindestlohn bedeuten in Deutschland von 8,50 Euro, wie der DGB das zum Beispiel fordert, sonst wäre ein Mindestlohn, der wesentlich höher läge. Und damit würde man tatsächlich diese Krisendynamik, diese Ungleichgewichte, die würde man damit vernünftig bearbeiten. Und nicht zuletzt muss man eben schauen, was sich mit der Demokratie entwickelt, wie man diese autoritären Entwicklungen stoppt, wie man die einhegt, neue Formen von Demokratie findet. Und nicht zuletzt deswegen heißt diese Bewegung, die sich in Spanien die in Spanien entstanden ist, Democracia Real Ya, also echte Demokratie jetzt. Das ist sozusagen der Name der Bewegung, bis dann später, also ab Oktober im Wesentlichen, dieser Name Occupy entstanden ist. Aber diese sozialen Fragen, die aufgrund dieser Kürzungspolitik entstehen, sind eben auch eminent demokratische und politische Fragen. Neue Formen von Demokratie wären deshalb nötig. Und wenn man sich die Weltlage zurzeit anschaut, dann gibt es ja tatsächlich einen neuen Bewegungszyklus, der am 17. Dezember in Tunesien begann, als dann später Ben Ali gestürzt wurde, der dann nach Ägypten schwappte, dann nach Spanien, Griechenland, Israel, dann im September in die USA und am 15. Oktober hatte sich diese globale Bewegung dann das erste Mal zugespitzt mit diesem globalen Aktionstag, Protesten in über 1000 Städten weltweit. Und da spielt eben die demokratische Frage eine ganz zentrale Frage. Es gibt eine massive Kritik dort an den üblichen, herkömmlichen Mechanismen demokratischer Repräsentation. Also ich würde sagen, eine der Grundthesen dieser Bewegung ist, dass die liberale repräsentative Demokratie, so wie wir sie kennen, an einen Endpunkt gekommen ist. Weil klar ist, dass diese Form von Demokratie es eben nicht schafft, die Finanzmärkte einzuhegen, tatsächlich eine Politik zu machen, die die 1% in Schach hält, um den 99%, wie ja dieser Slogan ist, ein Leben in Würde zu ermöglichen, sondern dass es eben neue Formen der Demokratie braucht. Und ich glaube, das sind sozusagen die ersten Bewegungswellen, die gerade oder in den letzten 12 Monaten die ersten Bewegungswellen, die entstanden sind. Klar, also neue Formen von Demokratie, die kann man nicht in ein paar Tagen erzielen. Wenn man sich das anschaut, 1848 gab es ja massiv den Versuch, Demokratie durchzusetzen. Europa hatte nicht besonders gut geklappt. Aber ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo eminent politische, demokratische Fragen wieder neu auf der Tagesordnung sind, so wie das bei Weltwirtschaftskrisen immer so ist, so wie es eben auch 1929 und folgende Jahre so war, dass eminent demokratische Fragen auf die Tagesordnung gerückt sind. Und es gab eben dann diesen einen Pfad hin Richtung Revolution im Sinne des real existierenden Sozialismus damals, nach dem Vorbild der Sowjetunion. Es gab den Pfad, der in den USA durchgesetzt wurde, also eine Form von liberaler, sozialdemokratischer Demokratie. Und es gab eben den faschistischen Pfad, wie er in Europa sich durchgesetzt hat. Geschichte wiederholt sich nicht, aber strukturell stehen wir sozusagen vor einem ähnlichen Möglichkeits- oder meinetwegen auch Unmöglichkeitsfenster. Und ich denke tatsächlich, dass diese Form von Demokratie sich in einer massiven Krise befindet und all diese Tendenzen, die ich vorhin aufgezeigt habe, deuten genau das an. So, an dem Punkt ist jetzt sozusagen mein allerletzter Schnitt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Fragen, Kommentare, Kritik, andere Meinungen und Anregungen. Dankeschön.